am Mikroskop.
Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung, die für die Versorgung und den Standort Österreich von großer Bedeutung sind. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich.
Folge 33. Einfach zu merken, die steigende Bedeutung von Alzheimer.
In Österreich leben ca. 150.000 Menschen mit Demenz. Bis zum Jahr 2050 wird sich die Zahl aufgrund des kontinuierlichen Altersanstiegs in der Bevölkerung nach ExpertInnenmeinung verdoppeln. Damit einhergeht, neben den Herausforderungen für Betroffene und Angehörige, ein enormer Betreuungs- und Pflegebedarf. Schon jetzt betragen Kosten für die medizinische Behandlung von Demenz ca. 2,7 Milliarden Euro. Das entspricht 3,9% der Gesundheitsausgaben in Österreich und darin ist der Betreuungsaufwand noch nicht eingerechnet. Demenz ist also eine gesundheitliche und gesellschaftspolitische Herausforderung. Doch wird darüber oft nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Zeit, das zu ändern. Ich begrüße sehr herzlich meinen Gesprächspartner, Dr. Stefan Seiler von der Universitätsklinik für Neurologie an der Medizinischen Universität in Graz. Schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott, danke.
Herr Dr. Seiler, bitte zunächst mal um eine Begriffserklärung. Demenz, das wissen wir, ist der Überbegriff. Welche Demenzerkrankungen gibt's und was genau ist Alzheimer?
Ja, genau. Also es ist Demenz tatsächlich ein Überbegriff für eine Gruppe von neurodegenerativen Erkrankungen, die zu einem fortschreitenden Verlust der kognitiven Fähigkeiten führen. Das betrifft unter anderem das Gedächtnis, das Denkvermögen, die Orientierung, aber auch die Sprache. Es handelt sich dabei eben nicht um eine einzelne Krankheit, sondern um verschiedene Krankheitsbilder, die ähnliche Symptome haben, aber unterschiedliche Ursachen. Man kann sich das auch so ähnlich vorstellen wie bei Herzerkrankungen oder Lungenerkrankungen. Beide Begriffe umfassen verschiedene Erkrankungen mit gemeinsamen Symptomen, aber unterschiedlichen Ursachen und Schweregraden. Beispielsweise kann eine Person an einer Herzerkrankung wie der koronaren Herzerkrankung leiden, ohne dass sofort der Herzinsuffizienz vorliegen muss. Und genauso kann jemand Anzeichen von Alzheimer Pathologie im Gehirn haben, ohne eine Demenz zu entwickeln. Was gibt's jetzt zur Alzheimer-Demenz Spezielles zu sagen? Es ist die häufigste Demenzform, macht ca. 60-70% der Demenzerkrankungen aus. Beim Alzheimer kommt es zu einer Anhäufung von sogenannten Beta-Amyloid-Plaques und Tau-Fibrillen im Gehirn, was die Kommunikation zwischen den Nervenzellen stört und diese letztendlich absterben lässt. Wichtig ist aber zu berücksichtigen, dass die Alzheimer-typische Pathologie, also die Veränderungen im Gehirn, auch bei Menschen vorhanden sein können, die noch keine Symptome einer Demenz zeigen. Also die Erkrankung selbst muss nicht zwangsläufig zu einer Demenz führen. Und die Alzheimer-Demenz ist jetzt auch nicht, oder die Alzheimer-Erkrankung ist jetzt nicht die einzige Gehirnerkrankung, die zu einer Demenz führen kann. Weitere Formen wären zum Beispiel die vaskuläre Demenz, die als Folge von Durchblutungsstörungen im Gehirn auftreten kann, zum Beispiel durch Schlaganfälle oder andere Gefäßerkrankungen, die mit einer Minderversorgung des Gehirns mit Sauerstoff verbunden sind. Etwas weniger bekannt vielleicht die Lebekörperchen-Demenz, aber gar nicht so selten. Da kommt es zu einer Ablagerung von sogenannten Alpha-Synuklein-Proteinen im Gehirn. Das führt dann in der Regel zum Symptomenkomplex, also mehreren Symptomen, die kognitive Beeinträchtigungen und Parkinson-Symptome umfassen können. Weitere spezielle Form der Demenz wäre die frontotemporale Demenz, die oft leider Menschen im jüngeren Alter betrifft und durch eine Degeneration im Stirn- und Schläfenlappen zustande kommt und zu Veränderungen insbesondere der Persönlichkeit, des Sozialverhaltens und der Sprache führen kann. Was noch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass nicht jeder Gedächtnisverlust automatisch eine Demenz ist. Es gibt Vorstufen, sogenannte mild cognitive impairment, also die leichte kognitive Beeinträchtigung. Da kommt es zu kognitiven Einschränkungen, die noch nicht die Kriterien für Demenz erfüllen. Und so ein mild cognitive impairment, das kann manchmal in eine Demenz übergehen, muss es aber nicht zwangsläufig.
Weil Sie die häufigste Erkrankung ist, wie Sie gerade gesagt haben, beschäftigen wir uns diesmal mit Alzheimer. Mhm. Können Sie ganz kurz schildern, was passiert in unserem Gehirn bei einer Alzheimer-Erkrankung und wie verläuft sie typischerweise?
Ja, also die Alzheimer-Erkrankung hat zwei wesentliche pathophysiologische Mechanismen. Das eine ist die Bildung von sogenannten Amyloid-Plaques und das andere sind sogenannte Tau-Fibrillen. Die Amyloid-Plaques bestehen aus dem sogenannten Beta-Amyloid-Protein, das ist ein Eiweiß, das verändert wird durch verschiedene Prozesse und sich zwischen den Nervenzellen ablagern und deren Kommunikation beeinträchtigen kann. Das andere sind die Tau-Fibrillen, die eventuell auch durch das Beta-Amyloid getriggert werden. Die entstehen innerhalb von Nervenzellen. Wenn dann eben das Tau-Protein seine normale Funktion verliert, normalerweise stabilisieren die Tau-Proteine, die sogenannten Mikrotubuli, die für den Transport von Nährstoffen innerhalb der Zelle verantwortlich sind. Und durch die Veränderung des Tau-Proteins entstehen aber verdrehte Strukturen, die schlussendlich zum Zusammenbruch der Zellstabilität führen und auch zum Zelltod. Ihre Frage noch betreffend den Krankheitsverlauf. Groben kann man es vielleicht so unterteilen. Es gibt eine Frühphase mit Kurzzeitgedächtnisstörungen, kürzlich Geschehenes wird vergessen, während alte Erinnerungen noch intakt sind. Funktionsverluste betreffen da meist aber Aktivitäten, die vorher problemlos gemeistert wurden. Also ein Beispiel wäre da, dass man plötzlich sein Auto in einer bekannten Parkgarage nicht mehr wiederfindet, während das aber früher völlig problemlos gegangen ist. Wenn die Erkrankung dann weiter fortschreitet, verschlechtern sich diese Symptome. Es kommt dann zu schwereren Gedächtnisproblemen, Orientierungsverlust und einer zunehmenden Verschlechterung und Beeinträchtigung der Alltagsfunktionen und dann in der Spätphase sind die kognitiven und körperlichen Fähigkeiten oft schon massiv eingeschränkt, sodass auch Familienangehörige nicht mehr erkannt werden und die Menschen pflegebedürftig werden.
Sie haben ja vorhin gerade gesagt, so leichte Vergesslichkeit mit steigendem Alter hat damit nichts zu tun. Aber wenn jemand nun erste Anzeichen bei sich oder bei einem Angehörigen wahrnimmt, die ganz typischen, die Sie genannt haben, also Dinge, die früher ganz problemlos möglich waren, sind ganz schwierig möglich am Anfang. Wie kann Morbus Alzheimer diagnostiziert werden?
Genau, also wenn jetzt jemand genau diese Symptome entwickelt, wobei ich da ganz besonders auf die sogenannte episodische Gedächtnisstörung hinweisen will, die charakteristisch ist für die Alzheimer-Erkrankung, also dass man sich an bestimmte Gesprächsinhalte und Aktivitäten, die kürzlich stattgefunden haben, nicht mehr erinnern kann und das etwas ist, das neu aufgetreten ist oder neu auftritt, vorher noch nicht so war und sich über die Zeit auch verschlechtert, dann ist es so, dass die erste Anlaufstelle, wenn man sich nicht sicher ist, auf jeden Fall der Hausarzt sein sollte. Der kann einmal eine erste Einschätzung vornehmen und gegebenenfalls eine Überweisung an einen Neurologen oder eine Neurologin veranlassen. Aber der Diagnoseprozess beginnt oft mit einer ausführlichen Anamnese, bei der sowohl der Patient oder die Patientin als auch Angehörige zu Wort kommen sollten. Also wenn man sowas an sich feststellt, keine Scheu haben, zum Hausarzt zu gehen und dann mit dem Hausarzt ein Gespräch darüber führen, was einem auffällt, was einen stört, wo man sich vielleicht nicht sicher ist. Ja, und nicht womöglich denken, ach, das ist alles ein Blödsinn oder da denkt er dann noch, ich bin verrückt oder sowas, sondern wenn man sich nicht sicher ist, es ist begründet, sich dann an jemanden zu wenden, der vom Fach ist. Und das ist in erster Linie einmal der Hausarzt. Und wenn dabei nichts Dramatisches herauskommt, dann hat man nichts verloren. Aber vielleicht gibt es ja etwas, das weiter abgeklärt werden sollte. Und dann ist man schon recht früh dran. Und das kann dann auch der Hausarzt organisieren. Das wären dann zum Beispiel neuropsychologische Testverfahren, die kognitive Fähigkeiten erfassen können oder bildgebende Verfahren wie allerwichtigsten, das MRT des Gehirnschädels oder sogenannte PET-Scans, die eben helfen können, strukturelle und funktionelle Veränderungen im Gehirn sichtbar zu machen. Im speziellen klinischen Bereich gibt es dann auch noch Analysen des Nervenwassers, wo man sich dann Biomarker wie zum Beispiel das Beta-Amyloid oder das Tau-Protein im Nervenwasser anschauen kann, was dann noch zusätzliche Informationen zur besseren Diagnostik liefern kann.
Das ist der Idealfall. Also man hat einen Termin und es wird gut abgeklärt und man stellt fest, was los ist und kann so seine Zukunft planen. Wenn man es aber abtut und ein wohlmeinender Hausarzt vielleicht, der den Betreffenden schon Jahrzehnte kennt und selbst in dem Alter ist, oder die Angehörigen sagen, na ja, schau, wir werden alle nicht jünger und das ist normal und mein Gott, vergessen es halt hier und da. Das hat auch den Vorteil, dass man die unangenehmen Sachen vergisst und so weiter. Wir kennen das alle. Ist das natürlich schwierig, denn eine zeitnahe Abklärung wäre wichtig. Warum?
Also dazu muss man vielleicht als allererstes sagen, dass die Zeitverzögerung zwischen den ersten Symptomen und der Diagnose der Alzheimer-Erkrankung seit lang keine wesentliche Rolle gespielt, weil man ohnehin davon ausgegangen ist, dass man die Erkrankung nicht heilen kann, nicht aufhalten kann, nur geringfügig verzögern kann vielleicht. Und das ist etwas, das sich jetzt momentan definitiv im Wandel befindet. Das ist etwas, das insbesondere auch durch den Fortschritt der wissenschaftlichen Bemühungen im Bereich der Entwicklung von Medikamenten gegen das veränderte Protein Beta-Amyloid begründet sein. Da sehr gute Daten dazu, dass Antikörper gegen dieses Protein den Krankheitsprozess deutlich verzögern können. Entscheidend ist aber die frühe Gabe von diesem Medikament. Das heißt, in den Studien waren die Patienten alle im Bereich der leichten kognitiven Beeinträchtigung oder der frühen Demenz. Und das ist eben ganz wichtig, dass man in der Diagnostik so schnell wie möglich die Erkrankung diagnostizieren kann, um eben so früh wie möglich Therapien dann auch einleiten zu können. Man muss nur gleich dazu sagen, diese Antikörpertherapien sind in Österreich noch nicht zugelassen, allerdings bereits in Amerika, in Großbritannien und in vielen anderen Ländern. Und wir hoffen und erwarten eine Zulassung auch in Österreich. Und im Zuge dessen ist es auch jetzt schon wichtig, dass man so schnell wie möglich die Erkrankung diagnostiziert, dass wenn dann diese Therapien da sind, dass man dann eben schon wichtige Zeit und Wege gespart hat. Aber es ist nicht nur das wichtig, sondern man kann sich früh auf die möglichen Auswirkungen einer Erkrankung einstellen, man kann früh planen und man lebt nicht in Ungewissheit. Also wenn man eine Diagnose dann hat und je früher man sie hat, desto früher kann man lernen, damit umzugehen und sich Informationen beschaffen, wie damit umzugehen ist.
Also wir warten mittelfristig auf die Zulassung dieses erfolgversprechenden Medikamentes im Frühstadium von Alzheimer in Österreich. Wie ist denn der Status quo im Moment? Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange dauert es vom ersten Verdacht bis zur tatsächlichen Diagnoseerstellung im Durchschnitt in Österreich?
Ja, also es ist durchaus so, dass vom ersten Auftreten der Symptome bis zur eindeutigen Diagnose 1 bis 2 Jahre vergehen können. Häufig ist es eben so, dass die Anzeichen anfangs nicht als ernst betrachtet werden und erst im fortgeschrittenen Stadium bemerkt wird, dass es sich um mehr als nur normale Vergesslichkeit handelt. Und wichtig wäre eben, um dem zu begegnen, die Awareness für die frühen Symptome von Alzheimer zu erhöhen. Also das betrifft einerseits die Allgemeinbevölkerung als auch die Hausärzte, die oft die ersten Ansprechpartner sind, braucht mehr Zeit für Patientengespräche, eine engere Zusammenarbeit mit Fachärztinnen und Fachärzten. Barrieren im Zugang zum Gesundheitssystem spielen auch eine große Rolle. Die sollten abgebaut werden, damit eine schnellere Abklärung möglich ist. Man muss dazu sagen, es ist auch individuell sehr unterschiedlich. Manche Menschen kommen sehr schnell, manche verdrängen das zunächst, wollen es nicht wahrhaben, können es nicht wahrhaben. Ich denke, auch das ist zu respektieren. Was ich aber auf jeden Fall sagen will, ist, um nicht in Ungewissheit zu leben und wenn man sich Sorgen macht, man sollte auf jeden Fall die Ärztin oder den Arzt des Vertrauens, wenn man bereit dazu ist, konsultieren und einmal in einem ganz ungezwungenen Gespräch über diese Dinge, die einem auffallen, über das, was einem vielleicht stört im Alltag, sprechen. Weil wenn, wie gesagt, dann vielleicht das Ganze einen fassbaren Grund hat, zum Beispiel für Stress oder eine neue Lebenssituation etc., oder sich andere Dinge im Gespräch ergeben, dann war es auch nicht umsonst. Ja. Aber wenn tatsächlich etwas sich ergibt, das weiter aufklärungsbedürftig ist, dann hat man auf jeden Fall wertvolle Zeit gewonnen.
Man hat wertvolle Zeit gewonnen, um alles andere auszuschließen, siehe Gehirntumor oder ein kleiner Schlaganfall vielleicht oder mehrere. Das kann man dann anschauen, das kann man dann anders behandeln.
Genau.
Und Sie haben es schon gesagt, man kann seine Zukunft ganz anders planen, wenn man einfach hinschaut, wie geht's mir, was habe ich oder wie geht's meinem Angehörigen, meiner Angehörigen.
Ja, genau. Also das sind ganz wichtige Punkte. Zum einen kann man natürlich andere Erkrankungen, die das Gehirn betreffen, die ja überhaupt nichts mit einem neurodegenerativen Prozess wie Alzheimer zu tun haben müssen, aber ähnliche Symptome machen können, am Beginn ausschließen. Wie Sie gesagt haben, zum Beispiel Hirntumor, Schlaganfall. Ja. Also sowas wäre dann natürlich auch für die weitere Behandlung auf einer komplett anderen Schiene. Und sowas nicht zu übersehen, ist ganz wesentlich und sowas früh zu erkennen. Das andere ist das Hinschauen. Ja. Also dass man jetzt sagen, sich nicht vor etwas fürchtet, das vielleicht gar nicht so dramatisch ist im Endeffekt. Also wenn ich jetzt mir überlege, warum könnte ich mich fürchten vor einer Diagnose Alzheimer oder warum gehe ich vielleicht nicht zum Arzt, warum vermeide ich es vielleicht? Ein wesentlicher Aspekt ist sicher die Stigmatisierungsangst. Ja, und ich bin mir aber nicht sicher, ob in der Bevölkerung tatsächlich dann eine Stigmatisierung stattfindet. Manchmal wird es das sicher geben, aber ich vermute weit weniger häufig, als man vielleicht befürchtet, ja, dass man dann irgendwie als blöd abgestempelt wird oder belächelt wird oder nicht mehr ernst genommen wird. Ich glaube, das sind Dinge, da ist die Angst davor viel massiver als die Auswirkungen, die das dann tatsächlich haben kann oder hat. Oft hat man sehr großes Verständnis in seinem Umfeld, was man oft von Patientinnen und Patienten berichtet wird, die dann eben auch das Umfeld informiert haben, die sehr transparent damit umgegangen sind. Die haben oft ein sehr gutes Feedback bekommen und sehr große Unterstützung und eben das genaue Gegenteil von einer Stigmatisierung oder Lächerlichmachung ist passiert. Und einige haben gesagt, dass sie auch vorher Angst gehabt haben, dass genau das passieren könnte, aber dass sie dann froh waren, dass sie das Gespräch gesucht haben. Und wichtig ist eben zur Ärztin oder zum Arzt des Vertrauens einfach einmal ein ungezwungenes Gespräch, einen ungezwungenen Zugang zu finden und dann die Dinge einfach einmal ansprechen. Und oft ist es dann gar nicht so schlimm, wie man sich das vorher vorstellt.
Spätestens 2015 sind wir alle in einer Selbsthilfegruppe oder sollten in einer Selbsthilfegruppe sein. Und das meine ich durchaus positiv, denn es gibt ganz, ganz viel Hilfe. Man muss sich nur informieren und man muss sich drum kümmern. Aber, Herr Doktor, welche Schritte wünschen Sie sich von der Gesundheitspolitik in Richtung Zukunft?
Ja, also es braucht auf jeden Fall bessere Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Politik und Betroffenen, um die Diagnose und die Behandlung von Alzheimer zu verbessern. Konkret heißt das, dass Hausärzte mehr Zeit und Mittel zur Verfügung haben sollten, um die ersten Symptome frühzeitig zu erkennen und weiterführende Maßnahmen einzuleiten. Genauso wichtig ist es, den Zugang zu modernen Diagnosemöglichkeiten wie zum Beispiel MRT oder PET-Scans zu erleichtern. Die Patienten sollten in dem Prozess als Partner gesehen werden, deren Bedürfnisse im Zentrum der Bemühungen stehen. Aber das kann nur funktionieren, wenn auch wir als Ärztinnen und Ärzte unserer Verantwortung gerecht werden. Niemand wird meine Aufgaben für mich übernehmen, also sehe ich es auch als meine persönliche Verantwortung an, im Rahmen meiner Möglichkeiten für Patientinnen und Patienten Lösungen zu erarbeiten, die auch einen echten Nutzen bieten. Also das bedeutet dann auch, dass ich selbst aktiv auf politische Entscheidungsträger zugehen muss und mit ihnen gemeinsam Pläne ausarbeiten muss. Und mein Ziel ist es eben nicht nur zu fordern, sondern konkrete Schritte zur Verbesserung anzubieten und dabei auch eine Brücke zu schlagen zwischen Wissenschaft, medizinischer Praxis und Gesundheitspolitik. Wir müssen realistische und umsetzbare Maßnahmen entwickeln, die den Menschen wirklich im Mittelpunkt sehen. Und daher richte ich auch bewusst gar keine Wünsche an die Politik, sondern biete konkrete Lösungen, die ich mit meiner Verantwortung und Expertise unterstützen möchte. Und gemeinsam müssen wir dann daran arbeiten, die Situation von Betroffenen tatsächlich zu verbessern.
Herr Dr. Seiler, letzte Frage von mir. Wir haben in diesem Podcast schon oft darüber gesprochen, wie sorgfältig Medikamente getestet werden und wie dementsprechend lang die Zulassung eben auch auf europäischer Ebene oder in Österreich dauert. Und Sie haben von dem neuen Medikament erzählt, das doch viel Hoffnung macht. Was ist da Ihre Diagnose? Wie lang könnte es dauern, bis es bei uns ankommt?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Dass es noch nicht angekommen ist, hat Gründe. Die Medikamente haben nicht nur Wirkungen, sondern auch Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen richtig einschätzen zu können, ist ganz fundamental im Zulassungsprozess. Und das ist etwas, woran jetzt momentan gerade gearbeitet wird, das richtig einschätzen zu können. Und ich denke, ganz wichtig ist es, die Nebenwirkungen dieser Medikamente so weit wie möglich abzuschwächen und im Vorfeld schon zu verhindern, dass es dazu kommen kann, indem man ganz, ganz sorgfältig dann in der Praxis damit umgeht, alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, alle Sicherheitsmaßnahmen ergreift. Und für all das gibt es ganz konkrete Vorstellungen und Pläne, gute Arbeiten, die sich damit beschäftigen, wie man vorgeht, welche Vorsorgeuntersuchungen man machen muss, welche Kontrolluntersuchungen man machen muss. Und ich denke, das ist etwas, wo wir als Ärzte alle gefragt sind, dass wir das so sauber und so gut wie möglich anbieten können. Und das ist etwas, was die Sicherheit dieser Medikamente ganz, ganz fundamental verbessern wird und was die Anwendbarkeit dieser Medikamente ermöglichen wird. Und im Moment bin ich sehr zuversichtlich, dass angesichts dessen, dass wir dazu in der Lage sind, all das anzubieten, auch die entsprechenden Stellen das Medikament in den nächsten Monaten, spätestens aber nächstes Jahr, zulassen werden und dass wir dann mit der Therapie beginnen können.
Herr Dr. Seiler, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und wenn es diesbezüglich was Neues gibt, dürfen wir Sie wieder einladen.
Selbstverständlich und danke für die Möglichkeit für dieses Gespräch.
Information und Unterstützung für Betroffene und deren Angehörige bieten Patientenorganisationen wie ProMenz, Alzheimer Austria oder MAS Alzheimer Hilfe, um nur einige zu nennen. Die Links dazu haben wir Ihnen in die Shownotes gestellt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Alles Gute.